Vielleicht ein paar Takte, bevor ich einsteige zu meiner Person etwas. Nur, das möchte ich sagen, ich stelle nachher die Arbeit noch selber vor, die Kontaktmission. Ich spreche hier sowohl als Gemeindeleiter als auch als Missionsleiter. Nur, dass Sie das wissen. Also ich bin Ältester von einer Täufergemeinde, 170 Mitglieder, gleichzeitig auch Missionsleiter von einem überkonfessionellen Missionswerk. Und deshalb natürlich ist es völlig klar, dass ich versuche, diese beiden Dinge zu verzahnen, Mission und Gemeinde. Wenn wir also heute über Mission und Gemeinde nachdenken, so ist es wichtig, daran zu denken, dass um uns herum viele tausend Menschen verloren gehen. Wir sprechen ja von Deutschland, Missionsfeld, wo wir auch gemeindegründende Arbeiten haben. Wir sprechen davon, dass ungefähr 1,1% oder 1,8% nur Evangelikale gibt. Wenn man es umdreht, kann man sagen, 98% gehen verloren, ewig verloren. Wenn man Europa sieht, spricht man davon, dass ungefähr 97-96% aller Menschen verloren gehen. Das sind Zahlen, die, wenn man sie umgekehrt anschaut, weitaus gravierender sind. Und trotzdem streiten wir uns oftmals, ob es besser ist, ohne Missions- oder mit Missionswerk zu arbeiten. Und dabei gehen Menschen verloren, weil wir keine Einheit finden. Und deshalb plädiere ich ganz stark für eine Partnerschaft zwischen Missionswerk und Gemeinde. Das heißt, wir müssen Partnerschaften aufbauen zwischen Missionswerk und Gemeinde. Das heißt, so viel, dass wir uns die Hand geben und gemeinsam miteinander arbeiten, damit die Arbeit einfach vorangehen kann. Denn es ist einfach so, dass viele tausend Menschen ewig verloren gehen. Ich möchte jetzt kurz in die Geschichte gehen und ein paar geschichtliche Entwicklungen von Gemeinde und Mission aufzeigen, wie sich über Jahre hinweg entwickelt hat. Wir kennen ja da zunächst einmal die klassischen Missionen. Ich sage mal, wer da hervorkam. Das war der William Gary, 1792, ein ganz einfacher Mensch, der dann im Grunde genommen nach Indien ging, dort die Arbeit aufzubauen. Das war so ein ganz typischer Missionar, wie wir ihn auch kennen. Dann gab es die vorklassischen Missionen und daraus ist hauptsächlich der Pietismus in Württemberg auch mit entstanden, dieses persönliche, individuelle Glaubensverständnis. Dann gab es sogenannte Freimissionen, das waren also Missionen, die ohne Struktur gearbeitet haben. Heute früh haben wir gehört, es gibt immer eine Form, aber sie haben gesagt, es gibt keine Struktur. Und da kam ziemlich Karl Gützlaff heraus, war ein Missionar in China. Dann gab es evangelikale Missionen, sind dann später entstanden. Wir haben vor kurzem 120 Jahre Glaubensmissionen gefeiert und ungefähr so lange gibt es da. Aus diesen evangelikalen Missionen kamen die sogenannten Glaubensmissionen hervor. Da war vielleicht Hudson Taylor zu nennen, der das Ganze in Bewegung gebracht hat. Da gab es auch die Pfingstmissionen und daraus entstand hauptsächlich die charismatische Bewegung, die wir heute auch kennen. Das sind so die Bewegungen gewesen. War interessant, wenn man so eine Geschichte beobachtet, dass sie oftmals aus Gemeinden heraus entstanden sind, diese Missionswerke oder diese Missionen. Teilweise wurden sie wieder in Gemeinde integriert. Was sehr interessant war, wenn man von der Geschichte ausgeht, ist, dass die meisten Missionswerke, die in die Gemeinde integriert worden sind, meistens untergegangen sind. Typisches Beispiel, das sage ich hier ganz bewusst, ist der Internationale Missionsrat der Kirchen. Die haben versucht, die Sache hat sich selbstständig entwickelt. Überall haben Leute angefangen, was zu tun. Sie haben dann versucht, diese Sache wieder zu sammeln, haben es versucht, in die Gemeinde zu integrieren, die Kirche zu integrieren. Ergebnis war, weil die Theologie liberal gewesen ist, dass der ganze Missionsfluss kaputt gegangen ist. Und heute wird dieser Missionsrat keine Rolle mehr spielt in der Missionsgeschichte oder in aktuelle Missionssituationen. Auf der anderen Seite ist es so, dass in Erweckungsgebieten, zum Beispiel Südamerika, ist es normal, dass einfach Missionswerke entstehen und viele Missionare ausgesandt werden. Es geht irgendwo immer parallel zusammen. Man kann es sehr, sehr schön beobachten, wenn man das mal so studiert und es dann auch mal so anschaut. Wenn wir heute eine Glaubensmission definieren wollen, so war das das Typische, was Hudson Taylor hauptsächlich ins Leben gerufen hat, war das charismatische Selbstrecht des Missionars. Das heißt, zu der Zeit war es so, dass nur ordinierte Personen aufs Missionsfeld gehen konnten, also Pfarrer, Pastoren. Es war nicht möglich für Frauen aufs Missionsfeld zu gehen, es war auch nicht möglich, nur ein normaler Mensch aufs Missionsfeld zu senden. Deshalb hat Hudson Taylor gesagt, er möchte, dass alle gehen können. Und er gibt ihnen, den Missionaren, eine spezielle Ordination. Das heißt, das Selbstrecht des Missionars war dann so, dass sie gegangen sind und dann konnten sie Gemeinden gründen. Während das Verständnis in Europa so war, dass es nur die Pastoren oder die Pfarrer tun konnten. Und das hat Hudson Taylor grundsätzlich verändert, hat ihm auch grundsätzliche Schwierigkeiten bereitet, ist auch ganz klar. Hat auch dann versucht, in China diese verschiedenen unterschiedlichen Gemeindeverständnisse so zu ordnen, dass sie nicht in die Quere gekommen sind. Aber im Grunde genommen war es so, dass der Missionar konnte jetzt auf einmal eine Gemeinde gründen, ohne dass ein Pfarrer oder ordinierte Person da rufen musste. War ein ganz neues Prinzip, das da entdeckt worden ist. Und das Zweite, was die Glaubensmission auszeichnet, ist, dass sie das Glaubensprinzip der Finanzierung haben. Das war ein Vorbild von George Müller, der die Waisenhäuser hier hat in England. Und dieses Modell hat Hudson Taylor übernommen, hat gesagt, hier möchten wir ganz auf Gott vertrauen, dass er uns die nötigen Finanzen schenkt. Wir beten dafür und es passiert, dass uns Gott die Finanzen schenkt. Das erleben wir bis heute als Mission, dass wir oftmals nicht wissen, wie die Gehälter auszuzahlen. Dann beten wir und dann kommt Geld. Nein, wenn es nur so einfach wäre, wäre es ein bisschen schwieriger. Aber okay, auch vom Prinzip her ist es so, dass wir im Glauben die Dinge mit angehen. Wenn wir heute von Mission reden, da möchte ich sagen, da möchte ich mal Mission so definieren. Und zwar die Aussendung von bevollmächtigten Personen über die Grenzen der Gemeinde in ihren unmittelbaren Einflussbereich hinaus, um das Evangelium von Jesus Christus in Gebieten zu verkündigen, wo man das Evangelium nicht kennt. Wichtig ist, wenn wir über Mission nachdenken, dass es über die Grenzen der Gemeinde hinweggeht. Das heißt dann Mission. So will ich es mal so ganz grob definieren. Es ist auch so, dass wir hier immer wieder sprechen von bevollmächtigten Personen. Hier geht es um keine Ordination oder dass sie besondere Stellung haben, sondern es geht darum, dass sie wirklich von Gott befähigt sind, von Gott bevollmächtigt sind, etwas zu tun, etwas zu machen für den Herrn. Und dann geht es darum, das Ziel soll sein, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, wo das Evangelium nicht bekannt ist. So, und jetzt füge ich als gemeindegründendes Werk hinzu, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, um oder damit Gemeinden entstehen. Wir dürfen bei Evangelisation nicht stehen bleiben, sondern Evangelisation muss immer das Ziel haben, Gemeinde in Gemeindegründung zu fließen. Klammer auf, wir haben erlebt in Litauen, als wir da vor Jahren hingekommen sind, als die Grenzen aufgingen, war es so, dass dort sehr viele Evangelisationen durchgeführt worden sind. Und im ganzen Land waren Hauskreise verstreut. Wir haben dann versucht, nach 3 oder 4 Jahren, hatten wir einen Missionar, den wir nach Litauen gesandt haben, hat diese Hauskreise versucht zu finden. Die waren nicht mehr da. Was war passiert? Es war sehr erweckliches Leben da. Es ist keine Gemeinde entstanden. Und die ganze Sache ist im Sand praktisch verlaufen. Deshalb Evangelisation immer nur in Verbindung mit Gemeindegründung. Wenn es keine Gemeinde gibt, so will ich auch hier ganz klar Mission auch definieren. Also Mission heißt, mir sendet Missionare dorthin, wo das Evangelium von Jesus Christus nicht bekannt ist, um auch dort zu verkündigen und Gemeinden zu gründen. Gehen wir zur Gemeinde. Was heißt das? Wie können wir Gemeinde definieren? Ich muss mal ganz provokativ aufgeschrieben, Gemeinde ist ein irdisches Gefäß, durch das Gott verherrlicht wird und sein Auftrag ausgeführt wird. Deshalb ist praktisch die Gemeinde hier auf Erden, damit die Verherrlichung Gottes vorangetrieben wird und der Auftrag von ihm ausgeführt wird. Newbegin hat es so ausgedrückt, die Gemeinde ist die Mission. Das heißt, eine Gemeinde muss immer eigentlich Richtung Mission arbeiten. Mission nicht in diesem engen Sinn, nur über die Grenzen hinweg, sondern auch im Umfeld muss sie Mission betreiben. Da heißt es auch, dass die Heimatbasis ist irgendwo. Das heißt, irgendwo ist eine Gemeinde, von dort aus wird gearbeitet, missionarisch. Und dann auch Mission in Partnerschaft, das heißt dann bedeutet mehr über die Grenzen hinweg, in anderen Ländern dann zu arbeiten. Schauen wir diesen Auftrag der Gemeinde nochmals an. Mir ist es sehr wichtig, einfach das mal vor Augen zu haben. damit dann später das sehen können, wie wir zusammenarbeiten können. Auftrag der Gemeinde, würde ich sagen, gibt es drei verschiedene Betonungen. Einmal nach oben, nach innen und nach außen. Diese drei Sterne würde ich gerne mal so sagen, das ist notwendig, nach oben, nach innen, nach außen. Wenn man es beide auflistet, könnte man sagen, nach oben, da geht es um Fürbitte, Gottesdienst, Anbetung, Lobpreis. Also all das, was Gott verherrlicht, auch Gottesdienst, mein Leben, Gott zur Verfügung stellen, Hingabe wird gelehrt und so weiter, Fürbitte für andere, beten für andere, eintreten, all das hat was zu tun mit dem Auftrag nach oben. Nach innen, da geht es um die Ausbildung, Gemeinschaft, Erziehung, Erbauung. Das bedeutet, dass wir hier nach innen der Gemeinde Festigkeit geben, dass wir sie ausbilden und die ganze Leidenschaftsentwicklung gehört da hinein. Gemeinschaft, miteinander arbeiten. Ich gehe davon aus, dass Sie alle in Gemeindearbeit stehen. Von daher wissen Sie, von was ich jetzt rede, was oftmals ein schwerer Punkt ist hier, die Leute auch weiterzubringen, ihnen das nötige Rüstzeug zu geben, ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen, lebendiges Christsein zu leben und. Das sind die Aufgaben nach innen. Dann haben wir einen Auftrag nach außen. Das heißt, dass wir hier Evangelisation und Mission, haben wir hier hervorheben, diesen Auftrag haben als Gemeinden. Was ich festgestellt habe, war in vielen Reisen, die ich immer wieder mache, dass man bestimmte Arten von Gemeinden immer wieder einen bestimmten Auftrag zu sehr betont. Ich sage es mal ganz offen. Ich glaube, dass eine charismatische Gemeinde in der Gefahr steht, nach oben diesen Auftrag zu sehr betonen. Es gibt Anbetung und Lobpreis, hauptsächlich das ist da und dann ist alles andere egal. Auftrag nach innen sind sehr stark diese Gemeinden, die jetzt sehr stark nach innen arbeiten, wo es nur geht um Gemeinschaft, Erbauung, Erziehung, Ausbildung und so weiter, wo man dann sehr stark nach innen arbeitet. Das sind vielleicht die herkömmlichen Gemeinden, konservativen Gemeinden, könnte man vielleicht so sagen. Ich mache bewusst ein bisschen Karikatur draus. Und nach außen, das sind die jungen Gemeinden, die entstanden sind, die fast nichts anderes sehen als nur Evangelisation, Evangelisation und Evangelisation. Man kann es so stehen lassen, einfach ein bisschen so sehen, was man so da wäre. Wenn wir diesen Auftrag jetzt nach außen näher anschauen, und das geht ja hier um Mission, dann möchte ich einmal sagen, welche Rolle spielt jetzt die Gemeinde im Missionsauftrag? Natürlich kann man sagen, in diesem ganzen Geschehen, allgemein gesprochen, Missionare aussenden. Nein, es geht hier ein Stück weiter. Einmal hat die Gemeinde einen starken Gebetsauftrag. Also ich meine, dass die Gemeinden mehr für die Mission beten müssten. Ich weiß jetzt selber, und das sage ich jetzt ganz offen, ich habe es anders gemacht, wie ich es gedacht habe. Okay. Gebetsauftrag, Berufungsauftrag und schützender Auftrag, diese drei Aufträge. Und jetzt kommt dieser Gebetsauftrag. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Missionswerke euch als Gemeinden oftmals nicht gelehrt haben, gut für die Mission zu beten. Ich merke das, wenn ich in vielen Gemeinden bin, wenn es ums Gebet geht für die Mission. Das sind solche trockene Gebetsstunden, wo ich einfach merke, dass die Gemeinden überhaupt keinen Bezug haben zur Mission. Aber dabei sind wir darauf angewiesen, dass die Gemeinden für den Auftrag beten. Ich habe hier geschrieben, durchs Gebet aktiv beteiligt. Das heißt, man muss auch Anliegen haben, für das man konkret beten kann. Es geht nicht darum, Herr, segne Österreich. Sondern es geht darum, dass man hier mit einzelnen Namen, wie wir es heute früh gehört haben, einzelnen Namen auf der Gebetsliste stehen, für die man konkret beten kann. Und ich habe vor kurzem eine Mail bekommen von irgendeinem Land in der Welt, wo steht, preis den Herrn, es haben sich drei Menschen mit diesen Namen entschieden. Der E-Mail kein Problem. Ja? Das heißt, eine Gemeinde muss auch die Informationen haben. Und auch darauf angewiesen sein, dass sie aktuelle Anliegen von der Mission auch bekommt und dafür betet. Und ihr werdet staunen, wie viel Gebetserhörungen wir erleben. Und das muss eine Gemeinde einfach mitbekommen. Sonst wird es zu trocken und einfach als Sache, die halt nebenbei läuft. Aber die Gebetsdimension muss entdeckt werden. Was heißt das? Was bedeutet das, wenn wir als Gemeinde für die Mission beten? Bewegt sich tatsächlich was? Und es bewegt sich was. Als wir angefangen haben in der Kontaktmission, es war so 79, 80, und dann habe ich unser Land Österreich, war hauptsächlich da in dieser Zeit unsere Hauptbetonung. Und damals war in Österreich fast gar keine neuen Gemeinden. Heute, 20 Jahre später, ist das Land, hat es viel, viel mehr Gemeinden bekommen. Worauf geht es zurück? Auf das Gebet der Gemeinde, auf das Gebet der Einzelnen. Aber wissen das die Leute? Und wenn man solche Dimensionen einbaut, immer das so zeigt, ist es wunderbar. Wer hätte geglaubt, dass die Grenzen aufgehen? Eigentlich, ich habe es nicht geglaubt, ganz ehrlich gesagt. Ich habe nicht geglaubt, dass die Grenzen aufgehen. Sie gingen auf. Es gibt auch Gemeinden, die haben auch dafür gebetet, dass die Grenzen aufgehen. Aber hier dieser Gebetsauftrag. Der andere, der Berufungsauftrag, scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Und hier komme ich an eine Stelle heran, wo ich einfach meine, hier muss ganz eng zusammengearbeitet werden. Es stimmt nicht, dass wir in der Mission die Leute brauchen, die ihr in der Gemeinde nicht gebrauchen könnt. Oder dass wir Leute bekommen, ja, wir sind ja froh, dass einen Job gefunden hat. Ja. Sondern ich glaube, ein Missionar muss einer der besten und fähigsten Leute sein von der Gemeinde. Das heißt, es fängt viel früher an. Das heißt, eine Gemeinde muss lernen, die Leute auszubilden. Ich habe hier Mentoring geschrieben, dass sie praktisch gefördert werden in ihrer Leiterschaft, in ihrer Ausbildung, im Wesen, in Jüngerschaft, all das, was zusammenhängt, dass sie wachsen können in der Gemeinde, dass sie ihre Gaben finden können. Und dass man dann auch als Gemeinde sagt, wir können uns vorstellen, dass du in die Mission kommst, dass du in die Mission gehst. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Missionsleiter, wenn ich die Bewerbungen sehe und da drauf steht, keine Gemeindemitgliedschaft, keinen Bezug zur Gemeinde, aber ein paar Freunde, die mich unterstützen. Und da muss ich sagen, dann meine Fragezeichen. Das heißt, es muss zusammengehen, dass die Gemeinde Missionare rekrutiert. Und ich gehe sogar mal einen Schritt weiter und sage, es geht sogar auch darum, dass wir zusammen schon arbeiten, Bibelschule, Missionswerk, Gemeinde und sie entsprechend ausbildet. Ich sage es ganz offen, die besten Leute in unserer Mission, wir haben über 120 Mitarbeiter, die besten Leute sind die, wo in der Gemeinde sich bewährt haben. Die Aufgabe wahrgenommen haben, die vielleicht sogar Älteste waren oder Leiter gewesen sind. Die haben einen ganz anderen Blick für die ganze Aufgabe. Und da sind wir auf Gemeinde angewiesen. Dass wir hier zusammenarbeiten könnten und dass die Gemeinde hier einen Auftrag hat, auch Gaben zu fördern, auch ganz bewusst manchen Menschen zu sagen, wir möchten Missionare aussenden. In unserer Gemeinde ist auch momentan so, dass wir jetzt auch überlegen, wir haben so viele Aktivitäten, wir haben so vieles aufgebaut, Jugendarbeit, Teeniearbeit und so weiter. Jetzt kommt der Wunsch auf, wir wollen auch einen Missionar aussenden. Aber das muss viel, viel früher passieren. Der Berufungsauftrag muss von der Gemeinde auch kommen. Oftmals wird die Berufung so ausgelegt, Hauptsache ich habe einen Ruf von Gott. Es ist sehr schön und auch sehr gut. Aber dieser Ruf muss auch von der Gemeinde bestätigt sein, bestätigt werden. Und dann kann es eine fruchtbare Arbeit werden. Oder wenn ich bei Bibelschulen bin und die Leute da mal beobachte und frage, haben sie noch Kontakt zu ihren Gemeinden? 3 Jahre Untertaucher. Und dann, wenn es darum geht, Unterstützung zu bekommen, dann gehen sie an die Gemeinde zurück. Das kann es nicht sein. Ja, sondern es muss wirklich parallel zusammenlaufen. Und auch die Gemeinde muss ein Ja haben zu dieser Aussendung. Dann wird es gut sein. Aber ich habe auch festgestellt, dass sich viele Gemeinden hier an dieser Stelle schwer tun. Ich kenne auch die Situation, ich spreche jetzt als Gemeindeleiter, dass immer nur die Besten diesen Ruf verspüren, in die Mission zu gehen. Schon schade. Ja. Weil die fehlen nachher. Und ich spreche jetzt mal zum Publikum, wo ich denke, dass viele kleine Gemeinden da sind und so weiter. Wenn da nur einer geht, der die Sache mitgezogen hat, das ist schon schwer. Und deshalb muss auch gut überlegt werden. Aber vom Ansatz her meine ich, dass es wichtig ist, nicht nur Gemeindegründung, Gemeindebau zu sehen, sondern ganz bewusst zu sagen, wir möchten einen Missionar aussenden. Und ich finde das auch für Ihre Gemeinde sehr, sehr bereichernd. Wir haben jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Zusammenarbeit mit Gemeinden, die Missionar ausgesandt haben. Es ist schon schön, das zu beobachten und auch so zu sehen. Und schützender Auftrag möchte ich gerne ein bisschen weiter sagen, wie das aussehen kann. Also hier geht es darum, um einen Missionar, der jetzt vielleicht auf dem Missionsfeld ist, wie das aussehen könnte. Einmal eine moralische Unterstützung und dann die finanzielle Unterstützung. Moralische Unterstützung heißt, dass man anfängt, mit dem Missionar durch Briefe in Kontakt zu sein. Also wenn wir als Missionsverein eine gute Erfindung bekommen haben, dann ist es E-Mail. Das ist also wirklich was Gutes für uns als Missionswerke. Ruckzuck, die ganze Welt haben wir Kommunikation. Und ich weiß, mir passiert es selbst so, dass ich mit den Mitarbeitern kommuniziere. Wie ich dann in die Länder fahre, nach Russland und frage, wo wohnt der jetzt? Und dann suchen wir krampfhaft nach der Adresse. Alle wissen, dass der halt irgendwas @web.de hat oder sowas ähnliches. Aber oder kontaktmission.org, wie wir es jetzt haben. Aber wo der wohnt und wie die Adresse heißt, müssen wir jedes Mal nachschlagen, ja. Und das heißt, da ist eine sehr, sehr gute Kommunikation da. Und ich habe auch wirklich es erlebt, dass die Mitarbeiter durch Briefe immer wieder gut informieren können, die Gemeinden, wo wir dann das ganz bewusst auch haben. Aber nicht nur Briefe oder E-Mails, möchte ich hier so fast schreiben, sondern auch durch Nachfragen. Wie war das jetzt mit dieser Person? Warum hatte sie solche Schwierigkeiten? Ja. Man muss ja davon ausgehen, und ich sage es mal ganz offen, wenn man in Gemeindegründung steht, und ich hoffe, dass viele Leute aussehen in die Gemeindegründung, was soll man denn so da alles schreiben? Man geht davon aus, dass man ungefähr 10 Jahre braucht in Europa, bis eine Gemeinde steht. Was soll man denn immer schreiben? Ja, die Highlights sind oftmals vorbei, die großen Entscheidungswelle ist auch vorbei, es geht oftmals um Jüngerschaft und dann geht es oftmals darum, dass man lange Zeit mit Leuten arbeitet. Deshalb ist diese Kommunikation, dieser Austausch sehr, sehr wichtig. Was bewegt dich als Missionar? Wo stehst du zurzeit? Welche Kämpfe hast du? Welche Anliegen sind momentan da? Und nicht nur, ich sag mal so, auf Entscheidungen für Jesus warten. Ist auch sehr schön und freue mich auch darüber. Aber es ist lange nicht so, dass es jeden Tag eine Entscheidung gibt. Sondern wenn wir den Zeitraum von 10 Jahren denken, gibt es manche Durststrecken für den Missionar. Dann das andere, was ich hier noch geschrieben habe, ist durch Information über Gemeinde. Ich rate den Gemeinden immer, dass sie ihren Missionaren eigentlich den Gemeindebrief immer zusenden. Oder mal Protokolle von der Gemeindeversammlung oder was Ähnliches. Weil der Missionar geht weg von der Gemeinde und er meint, die Gemeinde bleibt stehen. Und dann kommt er zurück und merkt plötzlich, wie sich die Gemeinde verändert hat. Dass man sagt, hier ganz bewusst Informationen auch über die Gemeinde an den Missionar weitergibt, um auch zu sehen, jawohl, hier ist Leben da, auch die Anliegen da weitergibt. Finanzielle Unterstützung. Ich habe ja geschrieben, Mission kostet Geld. Wem sage ich das? Ja. Das wisst ihr selber als Gemeindemenschen, wie das einfach Geld notwendig ist, wie Spenden notwendig sind. Und es gibt auch kaum Gemeinden, die einen Missionar voll tragen. Wir müssen einfach wirklich zusammenarbeiten, zusammenhalten. Aber im Grunde genommen ist das tatsächlich so. Und die Wichtigkeit der Mission wird am Budget deutlich. Ja, also auch das ist eindeutig. Ja, also man kann nicht sagen, wir glauben an Mission und am Budget haben wir vielleicht 1% für Mission eingesetzt. Das ist unglaubwürdig. Ja. Also einfach versucht, wie man die Mission unterstützen kann. Was kann man hier auch tun? Nun möchte ich sagen, was das Auftrag vom Missionswerk ist. Wir müssen ja auch was tun. Ja? Einmal denke ich, hat das Missionswerk einen strategischen Auftrag, einen integrativen und kontextualisierenden Auftrag. Ich sage gleich noch was dazu. Nein, ich sage gleich was. Der strategische Auftrag ist das, dass wir versuchen, auf dem Missionsfeld dem Mitarbeiter das Wie zu sagen. Wie kann auf dem Missionsfeld Gemeinden gründen, Gemeinde aufbauen? Es muss anders passieren wie in Deutschland. Wir haben heute früh das so gehört mit den runden Teilen, den Quadraten und so, Kreise, Quadrate. Ich würde mir wünschen, dass wir immer so nur Kreis zu Kreis und Quadrat zu Quadrat. Aber ist schon ein Unterschied. Ich weiß, in Slowenien, da müssen wir schon anders denken wie in Deutschland, ja, oder in Rumänien oder in Spanien, je nachdem. Das heißt, man muss den Mitarbeitern beibringen, wie kann dieser Kreis dem Quadrat Evangelium sagen, ohne dass er sein Kreis sein aufgibt. Das wie kann man arbeiten, ist auch sehr stark mit der Kontextualisierung gemeint. Das heißt, wie kann die Arbeit auf dem Missionsfeld eingebettet sein? Ich möchte mir hier was Provokatives sagen. Ich bin eingeladen worden hier. Vielleicht war nicht mehr eingeladen. Ich weiß es nicht. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass wir es schätzen, wenn Gemeinden ihren Missionar aussenden. Und der Missionar immer schön berichtet vom Missionsfeld, was passiert und was läuft. Nur wir haben eines festgestellt, dass oftmals diese Missionare auf dem Missionsfeld nirgendwo eingebettet sind und keiner auf dem Missionsfeld richtig weiß, was sie arbeiten. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dass die Gemeinde auch zu Hause nicht weiß. Und deshalb ist es einfach so, dass wir als Missionswerk darauf achten oder achten müssen, sage ich mal, dass die Arbeit auch irgendwo eingebettet ist. Wie kann man auf dem Missionsfeld gut arbeiten, damit es auch korrektiv dann auch wirklich da ist? Dann haben wir der zielorientierte Auftrag. Auch das ist notwendig. Wir versuchen als Missionswerk den Mitarbeitern eine klare Aufgabenbeschreibung zu geben. Was sollen sie auf dem Feld tun? Und ich finde es als eine Bereicherung für die Missionare, eine Erleichterung, wenn sie merken, ich bin nur dazu da für Gemeindegründung. Wir haben es ganz stark im Osten gemerkt. Ja, da gibt es so viele Nöte und so viele Hilfen und angefangen von Transport, von Transporten, von alles Mögliche kann man ja tun. Aber im Grunde genommen geht es darum, wenn Sie wissen, wir sind hier berufen, um Gemeinde zu gründen, dann sind Sie dazu berufen und können das auch tun. Das heißt, das Ziel muss da vor Augen sein. Und dann der Auftrag aus der Erfahrung, wenn man so sieht, wenn man das ganze Feld vor Augen hat, Europa, Russland, man weiß, wie gearbeitet wird, wo gearbeitet wird, welche Erfahrungen wir gemacht haben. All das gibt eine wirkliche Erfahrung und die kann man dem Missionar geben, um auch effektiver dann auch mitzuarbeiten auf dem Missionsfeld. Nun, das andere muss ich auch nicht groß erwähnen, der verwaltungstechnische Auftrag. Was wir da so machen, sage ich mal, Sozialversicherungen, wir sind der Vertreter in Deutschland, Spendenverwaltung, Gehaltsregelungen und so weiter. Ich denke, es ist schon eine Wissenschaft für sich geworden, das zu tun. Und ich meine einfach, dass wir hier an der Stelle auch als Missionswerk sich spezialisieren muss. Es ist nicht mehr so einfach geworden, die Missionare auszusenden. Im Übrigen ist uns ja hier etwas gelungen, was man auch als ein Wunder bezeichnen kann. Klammer auf. Die Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen hat es fertiggebracht, dass sie zusammen der katholischen Mission, evangelischen Mission, und der Verband der Pfingstmissionen als einzige Institutionen das Kindergeld im Ausland bekommt. Das heißt also, wenn ein Missionar oder ein Entwicklungshelfer von Bosch nach Afrika geht, bekommt er kein Kindergeld. Wenn er aber ein Missionar von der AIM ist, bekommt er Kindergeld. Also sind wir sehr dankbar dafür. Viel Geld kriegen wir da vom Staat, was andere Leute nicht bekommen. Sind wir sehr, sehr dankbar, dass es so läuft. Okay, Brücke hier zwischen Gemeinde und Mission. Gemeinde und Mission. Und heute früh habe ich mir überlegt, aber es war zu spät dann, eigentlich müsste hier wieder Gemeinde stehen. Ja? Also das ist das Prinzip der Mission. Ja. Gemeinde, Mission, dann steht wieder Gemeinde und wieder Mission. Also wir praktizieren das, dass wir die Gemeinden, wo gegründet sind, senden wieder Missionare aus. Biblisches Prinzip. Ja? So geht die Arbeit weiter. Aber mir geht es darum, einfach zu zeigen, was kann man jetzt tun? Einmal die Gemeinde kann sich engagieren, indem sie einen Team-Einsatz macht auf dem Missionsfeld. anschaut, was dort Neues gibt, dass sie einen Besuch machen. Dass sie auch die Missionare, wenn sie nach Hause kommen, eine Heimat geben, sagen, du bist hier zu Hause. Wir haben jetzt ein Gemeinde hat es gesagt, wenn der Missionar zurückkommt, unser Missionar zurückkommt, dann kann er hier alles tun. Also kann jetzt Büro haben, kann ihr Telefon benutzen, kann sich hier wohlfühlen. Wir wollen ihm auch eine Wohnung stellen. Und der Missionar kann sich da erholen, kann Heimat geben. Aber es ist auch wichtig, dass praktisch die Gemeinde auf dem Missionsfeld mal gewesen ist, um zu sehen, was macht der Missionar dort. Wir haben auch angefangen, ganz klar der Gemeinde, der Ausländergemeinde, ein Mitspracherecht zu geben. Zum Beispiel in der Aufgabenbeschreibung erstellen. Also wir sprechen mit der Gemeinde, Heimatgemeinde, was wird diese Mission auf dem Missionsfeld tun? Was haben wir vorgesehen? Und die Gemeinde kann wiederum helfen, dass sie uns sagt, das passt, passt nicht. Und dann, wenn es eine Veränderung gibt, auf irgendwelche Art und Weise, wird natürlich die Gemeinde mit informieren. Auch das Information über Dienst. Per E-Mail ist es möglich, dass der Gemeindeleiter auch diese Arbeitsberichte vom Missionar bekommt. Warum auch nicht? Das kostet nicht mehr, das gleiche Preis. Aber die Gemeinde ist informiert. Und so haben wir viele Arbeitsberichte, wo vorne an den Missionsleiter gehen, an den Vorstand der Mission gehen, an den Vorstand der Gemeinde gehen. Und die zweite Seite ist dann, oder das, wo er abgetrennt ist, ist nur an die Missionsleitung zum Beispiel. Da wollen wir dann ganz klar, damit die Gemeinde weiß, was sind meine Anliegen, was kann ich tun? Wo habe ich meine Nöte, wo sind meine Probleme? Und wir versuchen auch den Dienst auszuwerten, wo wir dann ganz bewusst versuchen, mit den Gemeinden zu arbeiten, damit sie hier auch mithelfen, war es gut, war es nicht gut. So, und hier habe ich was verwechselt. Missionsteam ist eigentlich heißen, Mission lehren, die andere Seite, das heißt, in der Gemeinde, denke ich, muss auch Mission gelehrt werden, muss Bestandteil der Lehre sein. Ich schätze ja Gemeindewachstum, Gemeindegründung, auch ich liebe dieses Thema sehr stark. Meiner Ansicht nach kommt aber das Thema Mission zu wenig vor, also da muss man auch ganz bewusst das Mission auch lehren. Und dann auch haben wir hier ein Missionsteam, ist es runter, Mission lehren, Missionsteam. Wir haben selber in unserer Gemeinde gute Erfahrungen gemacht mit einem Missionsteam, die also nur verantwortlich sind, Informationen zu sammeln, Missionare vorzustellen und mit den Gedanke wach halten, dass immer wieder was über Mission dann läuft. Zum Schluss eine andere Grafik. Ich habe wirklich gut Zeit hier noch. Was bringt uns das Ganze? Ich habe euch schon versucht zu sagen, dass wir lernen müssen, in Partnerschaft zu arbeiten. Und ich habe da überhaupt keine Angst mit Gemeinde oder Missionswerk. Das kann sehr, sehr harmonische und gute Partnerschaft werden, wo ich sehr, sehr dankbar bin, aber die vielen positiven Erfahrungen. Und ich möchte es auch noch viel mehr vertiefen, denn ich denke, das wird kann unsere Stärke sein. Wenn eine Gemeinde Missionare aussendet, was ist der Nutzen der Aussendung? Die Frucht wird zugerechnet. Kennt ihr diese Stelle, Philipper 4, Vers 17? Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, dass sie euch reichlich zugerechnet werden. Also mit anderen Worten, wenn eine Gemeinde einen Missionar aussendet, was auf dem Missionsfeld entsteht, wird der Gemeinde zugerechnet. Die Gemeinde Philippi hat an Paulus gespendet und deshalb waren sie an der Frucht von Paulus beteiligt. Schöner Kreislauf. Also das heißt im Grunde genommen, die Frucht wird hier zugerechnet. Das zweite, Rückfluss der Arbeit in die Gemeinde. Das bedeutet, dass die Erfahrung, wo der Missionar auf dem Missionsfeld macht, kann sehr wohl wieder fruchtbar in die Gemeinde einfließen. Also das merke ich immer wieder, wenn der Missionar nach Hause kommt, berichtet, wie es läuft, wie es geht, was er Erfahrungen gemacht hat, da kann ein sehr, sehr großer Nutzen daraus entstehen. Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl ist klar. Ich habe gar nicht über die Begründung der Mission gesagt. Das ist ein extra Thema nochmals. Aber ich denke, es ist uns allen klar, dass uns Mission alle angeht und dass wir auch lernen müssen, als Gemeinde diesen Missionsbefehl wirklich auch auszuführen. Und als Gemeinde dem Missionsbefehl nachkommen müssen. Und zwar nicht nur in Evangelisation, sondern auch ganz bewusst in Mission. Und das vierte, Erweiterung der Aktivität. Das heißt, dass wir also lernen müssen oder sehen müssen, dass die Gemeinde es nicht nur dann hier gibt, sondern dass unser Mann von unserer Gemeinde auf dem Missionsfeld diese Arbeit ausführt und deshalb die Aktivität erweitert ist. Das bedeutet, wenn man das so sieht, warum gibt es so wenig Missionare? Wisst ihr, was mich beschämt? Jetzt muss ich ein bisschen mein Herz wieder leeren. Ich gehe schon gar nicht mehr in Missionsländer, um Felder zu erschließen. Überall sagen sie, und jetzt kommt es interessanterweise, wir brauchen deutsche Missionare. Wohlgemerkt, deutsche Missionare. Ja. Und dann sagen sie die zweite Frage, Dieter, hast du welche Missionare, die du uns senden kannst? Und dann sage ich, ja, wir haben schon Leute, aber wir haben keine Leute, auch kein Geld. Ja, sagt er, Geld ist sowieso eine blöde Ausrede, wenn ich als Deutscher sage, wir haben kein Geld. Leute schon eher, ja. Aber im Grunde genommen fehlen uns gute Mitarbeiter, die aufs Missionsfeld gehen. Ich spreche hier von guten Mitarbeitern, wo man einfach einsetzen kann, wo sie dann auf dem Missionsfeld effektive Gemeinde gründen können. Ich bin beschämt über Südamerika. Südamerika hat ein neues Missionswerk gegründet, also die arbeiten in der islamischen Welt. Obwohl sie so wenig Geld haben, haben sie, glaube ich, über 80, 100 Missionare ausgesandt. Ein kleines Missionswerk. Aber, jetzt kommt es interessant, 70% des gesamten Budgets kommen von Südamerika. Wir leben in einer Situation momentan, wo wir merken, wie die Weltländer, also dritte Welt, Südamerika, Afrika, Asien, wo sie anfangen, Gemeinden, also Missionare auszusenden, wo sie ganz klar den Missionsbefehl sehen, und wo sie prozentual weitaus mehr Missionare ausgesandt haben als wir Deutschen. Und das macht mich betroffen. Und da müssen wir einfach gemeinsam arbeiten und überlegen, wie können wir gemeinsam noch mehr Missionare aussenden, die in diesen Ländern Gemeinden gründen. Die Welt will Missionare. Auf der anderen Seite habe ich mir schon die Frage gestellt, wenn ich die Entwicklung so beobachte und die Zahl der Missionare zurückgeht, auch in Europa, also von den deutschen und Schweizer Missionaren, geht Gott einen anderen Weg? Früher war das normal, dass die Industrieländer, Deutschland, Amerika, die meisten Missionare ausgesandt haben. Heute sind wir nur noch bei 50%. Und die Zahl steigt von den anderen Ländern. Und mein Gebet ist, dass Gott an Deutschland nicht vorübergeht, sondern wieder neue, junge Menschen bereit macht, in die Mission zu gehen. Ich freue mich auf morgen, ich bin in einer Gemeinde morgen, wo 60 Jugendleiter da sind. Wisst ihr, was ich denen sagen werde? Nein, nein, nicht Mission. Sondern, junge Leute, stellt euer Leben Gott zur Verfügung. Und ihr werdet staunen, was Gott aus eurem Leben machen kann. Ich bin davon überzeugt, dass hier der Schlüssel liegt für Gemeindebau, für Mission und für Aussendung von Missionaren. Wir müssen wieder neu lernen, dass es sich lohnt, Gott wirklich hinzugeben. Zwei dieser Gedanken. Sind noch Fragen da?
Ist Deutschland ein Missionsfeld?
Wenn ich eine Stadt nehme in Heilbronn, meine Heimatstadt, hat 100.000 Einwohner, Matthias muss mir helfen jetzt, 116.000 Einwohner. Wenn wir rechnen, 2.000 Christen, oder? Ja, also 1.000 vielleicht, woher fahren, 1.000, also unbedingt ja, ja, also auf jeden Fall. Interessanterweise, die Missionare von Afrika haben Deutschland schon lange als Missionsland entdeckt und die beten schon dafür, ja, nur wir haben es noch nicht kapiert, ja. Also wir haben übrigens auch Gemeindebau in Deutschland, ja. Also ganz stark, ja.
Warum kamen die Entwicklungsländer oder jetzt die Länder nach deutschen Missionaren? Warum hast du das vorhin so betont?
Weil mir selber gefällt. Weil mir selber gefällt. Ja. Nein, aber es hat was zu tun mit, und zwar mein Lehrer, war George Peters, und der hat gesagt, dass die Schotten und die Deutschen die besten Missionare sind. Die besten Pioniermissionare sind, und zwar von der Beständigkeit her. Deutsche Gründlichkeit, Beständigkeit ist für die Sparsamkeit. Interessanterweise, wir hatten vor kurzem eine Tagung von der Arbeitskreis für evangelikale Missiologie. Da war ein Südkoreaner da. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass die, nach den Amerikanern haben die Südkorea die meisten Missionare im Ausland. Und diese Leute sind zum Beispiel ganz gute Pioniermissionare. Und der Deutsche kann hinterherkommen und die Sache ein bisschen zu glätten. Ja. Und als ich in Russland war, muss man so sagen, Novosibirsk, haben sie ganz klar gesagt, endlich kommen die Deutschen, wo sind die Deutschen, wir brauchen die Deutschen noch. Haben viele Amerikaner erlebt und von daher, wir dürfen aber selbstbewusst sein. Ja. Fragen noch? Also, ich spreche mal als Gemeindeleiter. Es hat einen ganz praktischen Grund. Der praktische Grund ist dieser, dass viele Missionare zurückkommen, die ausgebrannt sind, die manchmal kaputt sind eigentlich, und die in die Gemeinden gehen. Ich bin mal ganz offen, wird glaube ich nicht aufgenommen. In unserer Gemeinde, wir waren zu dritt, als wir in die Mission gegangen sind. Zwei sind völlig weg vom Fenster, sage ich mal so, und ich habe überlebt eigentlich, ja. Und das sieht die Gemeinde. Ja, das heißt, sie haben eine natürliche Hemmung, zu sagen, wenn wir unsere besten Leute weggehen, wie kommen die wieder zurück, weil sie das Bild vor Augen haben. Ja. Das ist der eine Grund, ganz praktischer Grund. Der zweite Grund ist aber für mich auch, dass sich viele Gemeinden noch nie Gedanken gemacht haben, Wirkmissionare auszusenden, die Notwendigkeit nie gesehen haben. Und ich beobachte das auch jetzt bei vielen Programmen für Gemeindegründung, Gemeindeaufbau, Gemeindewachstum, dass es so zu sehr eigentlich fast nur um die eigene Gemeinde geht und dieses Grenzüberschreitende fast nicht betont wird. Es muss viel mehr betont werden noch. Ja. Und all das führt dazu, dass man einfach Mission nicht mehr so sieht. Ja. Und als ich daran denke, als wir 1979 da angefangen haben im Missionswerk, da hatten wir viele junge Menschen, die aufs Missionsfeld gingen, die waren begeistert dabei, sind auch viele aufs Missionsfeld gegangen. Ja. Und das sind so Faktoren, wo ich einfach sehe, diese Leute müssen wir neu entdecken, dass wir Missionare brauchen auf dem Missionsfeld. Ja. Haben auch schon angefangen jetzt zu, ich sage es andersrum nochmal, auch wir müssen davon ausgehen, dass die jungen Missionare nicht immer ihr ganzes Leben lang gehen wollen. Ja. Also wir haben schon lange angefangen, in der Strategie so zu arbeiten, dass wir sagen können, wenn ein Missionar zurückgeht, dann ist das Projekt beendet. Es gibt auch noch Missionen, die sind Missionare 40 Jahre lang auf dem Missionsfeld, die gehen zurück, suchen immer noch einen Nachfolger. Ja. Und das sind natürlich solche Dinge, wo ich sage, da muss man auch umdenken. Die junge Generation denkt in vier Jahren, acht Jahren, zwölf Jahre. Und mich hat es gefreut, als wir ein Ehepaar, als junges Ehepaar ausgesandt haben in ein Land, da, sie bleiben nur vier Jahre mal dort, mal sehen, was wird. Okay, gehen mal vier Jahre raus. Jetzt sind sie zwei Jahre dort im Missionsland, sagen die dann, wir müssen hier länger bleiben. Ja, ist doch gut, wenn es von Ihnen kommt. Ja. Prima. Ja. Nein. Es gibt eine neue Welle, es sind die Rentner. Die brauchen unbedingt. Ja. Wir brauchen das Mittelalter. Wobei es da mit der Sprache her schwieriger wird, auf jeden Fall. Ja. Und wir brauchen junge Leute. Also kann jede Generation als Missionar gehen, auf jeden Fall. Um es mal so zu sagen, wenn man in die Mission geht, um zu helfen, also in einer Gemeinde mitzuhelfen, reicht ein Jahr Bibelschule aus. Aber so etwas leidende Aufgaben sind, sollte man drei Jahre Bibelschule auch haben. Wobei das auch in der Gemeinde dann gemacht werden konnte, ist kein Problem. Aber wir brauchen alle Generationen, ja, auf jeden Fall.
Wie stark ist das Anliegen bei Ihnen, dass die Missionsarbeit in einheimische Hände gegeben wird?
Sehr stark. Wir arbeiten also fast ausschließlich mit entweder mit einheimischen Gemeindeverbänden zusammen oder mit Gemeinden zusammen, um dann auch sehr stark die Leiter zu fördern, damit sie die Arbeit übernehmen können. Also ein erklärtes Ziel von unserer Mission ist, dass wir uns zurückziehen als Missionare und sage, es ist ein Unterschied zwischen Gemeindegründer und Gemeindeleiter. Und der Gemeindegründer muss sich zurückziehen, der Ausländer ist nur dazu da, um wirklich hervorzurufen, dann sich zurückzuziehen. Ja.
Okay. Frau Bundesin, schließen Sie, wollten auch die Kontaktmissung kurz noch vorstellen.
Ja, genau.
Jetzt hatten wir am Ende den Vortrag von Bruder Schulz nachher noch Gelegenheit zur Fragebeantwortung.
Ich kann jetzt kurz die Mission noch. Danke, Wilfried, danke. Also, ganz kurze paar Takte zur Kontaktmission. Ich habe das jetzt schon genügend erwähnt. Ich habe noch 5 Minuten Zeit, denke ich. Im letzten Jahrhundert sind allen Kontinenten die Gemeinden gewachsen, nur in Europa nicht. Ja. Also Afrika, Asien, Asien, Lateinamerika, sehr stark gewachsen. Also von daher, wenn man das Bild so sieht, sieht man, dass in Europa 2,4 Evangelikale hat. Man spricht auch von 2,8%, in höhere Zahlen auch von 3%. Ja. Was mich sehr freut, ist, dass wir 18 Jahrhunderte gebraucht haben, von nur 2,5% der Weltbevölkerung zu kommen. 70 Jahre auf 5% und heute spricht man davon, dass 11,2% evangelikale Christen der Welt sind. Ja, also so in etwa. Allerdings ist es so, dass die westliche Kurve sehr stark zurückging, dass wir heute nur 18,5% aller Christen kommen vom Westen und 81,5% von der übrigen Welt. Das hat sich total verändert, das Bild. Wenn ihr diese Grafik hier anschaut, stellt ihr fest, dass diese gelbe Linie, die Zahl der Evangelikalen im Westen, sehr stagniert ist, während die in der dritten Welt sehr stark hochging. Ah, wie schön, das gefällt mir. 1000 neue Gemeinden pro Woche weltweit. Kann man sich das vorstellen? 70.000 Entscheidungen für Jesus jeden Tag. Allerdings, von den 1000 neuen Gemeinden, von 70.000 Entscheidungen, können, glaube ich, nur 50% in Gemeinden integriert werden. Fazit: Gemeindegründung. Ja, also gut. Das ist uns zentral in Wüstenrot. Wir stellen uns eine Herausforderung, nicht viel, da haben wir nicht viel. So fing es an, lass mal durchgehen hier. In 13 Ländern 123 Missionaren in diesem Zeitpunkt. Wir haben also dieses starke Wachstum von Mitarbeitern, wo jedes Jahr Leute dazukommen. Und wir haben ungefähr ein Durchschnittswachstum von 18% jedes Jahr, wo ein Ehepaar dazukommt zur Kontaktmission. Aufgaben der Kontaktmission: Gemeindegründung habe ich hier geschrieben, Gemeindebau, Partnerschaft, sehr stark mit einheimischen Gemeinden zusammen. Wir fördern auch lokale Gemeindegründer, dass sie selber Gemeinde gründen. Russland, Ukraine, Rumänien haben einheimische Mitarbeiter angestellt, die Gemeinde gründen, hervorragend, sehr zufrieden. Also Gemeindebau in allen Variationen. Auch Schulung: Wir haben 4 oder 5 Bibelschulen mit vielleicht 160 Bibelschülern. Also mit insgesamt, wo wir versuchen, Gemeindegründer heranzubilden, die dann Gemeindegründung stehen, auch Pastoren ausbilden. Okay, das war's. Kurz die Kontaktmission, ein bisschen Material da hinten. Bin dankbar, wenn ihr dafür betet. Wir arbeiten weiter. Wir gründen Gemeinden, können mit einklinken, mitmachen oder für uns beten, wie ihr es wollt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.